Liebe Gemeinde, singen, das muss doch verboten werden. So höre ich heute Stimmen. Singen verbreitet Viren auf Erden. Sänger, das sind die Schlimmen. Wir müssen uns aber vor Ansteckung hüten. Tragt Masken, verschließt euren Mund. So treibt unter uns der Corona-Kult Blüten. Wir hoffen, wir bleiben gesund. Und dabei ist Singen doch gesund. Sehr gesund sogar. Singen stärkt das Immunsystem. Nachweislich. Schaden nimmt es dagegen durch Isolation, Angst und Bewegungsmangel. Ebenso nachweislich. Ein Dilemma. Wir sollen mit ungesunden Maßnahmen unsere Gesundheit schützen. Manchmal werden wir solchen Dilemmas ausgesetzt oder begeben uns selbst hinein. Der Sonntag sagt, Kantate, singt, heißt es. Singt dem Herrn ein neues Lied. Jetzt heißt es, singt möglichst nicht. Das ist die neue Lage. Singen oder nicht? Neues Lied oder neue Lage? Alle sollen singen oder alle sollen schweigen? Manchen Oberen und Unteren ist das Zweite das Liebste, dem Herrn das Erste. Was machen wir nun? Erstmal in die Bibel schauen. Erstmalig soll heute über 2. Chronik 5 gepredigt werden. König Salomo weiht den neu gebauten Tempel in Jerusalem ein und dabei geschieht etwas Einmaliges. Wir hören von einem mit Instrumenten begleiteten Lobgesang mit buchstäblich umwerfender Wirkung. 2. Chronik 5. Ich lese. Salomo ließ die Ältesten von Israel, die Oberhäupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels nach Jerusalem kommen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn aus der Davidstadt Zion in den Tempel hinaufbringen. Am Laubhüttenfest, das im Oktober stattfindet, versammelten sich alle Männer Israels beim König. In Gegenwart der Ältesten Israels nahmen die Leviten die Lade und trugen sie zum Tempel hinauf. Auch das Offenbarungszelt und die heiligen Gegenstände, die im Zelt waren, wurden von den Priestern und Leviten hinaufgebracht. König Salomo und die ganze Gemeinschaft Israels, die sich bei ihm vor der Lade eingefunden hatte, opferten eine unzählbare Menge von Schafen und Rindern. Dann brachten die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Platz im hintersten Raum des Hauses, dem Höchstheiligen, unter die Flügel der Cherubim. Die Cherubim hielten ihre Flügel nämlich über dem Platz der Lade ausgebreitet und überspannten damit die Lade und ihre Tragstangen. Die Stangen waren so lang, dass man ihre Enden vom Heiligtum aus nur sehen konnte, wenn man direkt vor dem hinteren Raum stand. Sonst waren sie vom Heiligtum aus nicht zu sehen. Die Lade befindet sich noch heute, das heißt zu Lebzeiten des Verfassers der Chronik, dort. In der Lade waren nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr den Bund mit den Israeliten bei deren Auszug aus Ägypten schloss. Dann zogen die Priester aus dem Heiligtum aus. Alle anwesenden Priester hatten sich geheiligt, gereinigt, unabhängig davon, ob sie Dienst hatten oder nicht. Und alle anwesenden Tempelsänger, die Leviten Asaf, Heman und Jedutun, mit all ihren Söhnen und Brüdern, waren in feines, weißes Leinen gekleidet und standen mit ihren Zimbeln, Harfen und Zittern an der Ostseite des Altars. Neben ihnen standen 120 Priester mit Trompeten. Es war wie einer, der trompetete und sang. zu hören war wie eine Stimme, den Herrn zu loben und zu danken. Und als der gemeinsame Klang von Trompeten, Zimbeln und den anderen Instrumenten beim Lob des Herrn erklang, denn er ist gut und seine Gnade währt ewig, da wurde das ganze Haus, das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hingehen. Sie konnten nicht stehen bleiben, aufrecht bleiben und ihren Dienst tun, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus Gottes erfüllt. Soweit der Bericht aus der Bibel. Das kennen wir zur Einweihung von Kirchen oder Gebäuden oder zu Kirchweih gibt es festliche Musik und Gesang. Das ist auch angemessen. Aber hier passiert noch mehr. Der Tempel wurde Gott übergeben. Was bedeutet das eigentlich? Und was war das Wichtigste im Tempel? Was wäre das Wichtigste in einer oder in unserer Kirche? Beim Tempel ist die Antwort leicht. Das Wichtigste war die Bundeslade. Ein Kasten aus Akazienholz mit Gold überzogen, auf Gottes Anweisung hin während der Wüstenwanderung gebaut, einen reichlichen Meter lang und knappen Dreiviertelmeter breit und hoch. Obendrauf ein massiver goldener Deckel, der Sühnedeckel. An den beiden Enden des Deckels zwei Cherubim, Abbilder gewaltiger himmlischer Wesen. Die Spannweite ihrer Flügel betrug knapp 10 Meter. In der Lade die beiden Tafeln mit den 10 Geboten. Das Geheimnis der Bundeslade, sie war Trägerin der Gegenwart Gottes. Sich daran zu vergreifen, ging tödlich aus. Nur der hohe Priester durfte sich einmal im Jahr am großen Versöhnungstag der Bundeslade nähern. Bisher stand sie in ihrem provisorischen Zeltheiligtum, dem Zelt der Begegnung, wir sagen oft auch Stiftshütte. Und nun hatte Salomo endlich einen angemessenen Tempel gebaut. Da hinein wurde sie nun gebracht, zusammen mit den anderen Gerätschaften aus dem Zeltheiligtum. Was für ein Augenblick! Alle Priester standen stramm. Normalerweise waren die in 24 Schichten eingeteilt, zu je 5 Mann. Jetzt waren alle 120 zur Stelle, wie ein Mann. Dazu Musiker und Sänger, die im Tempel angestellt waren, Leviten. Alle 3 Abteilungen. Macht 288 Musiker und Sänger. Alle da, wie ein Mann. Mit einem Ziel, Gott loben. Er ist gut und seine Gnade hört nie auf. Alle Beteiligten, Priester und Leviten, in feines weißes Leinen gekleidet, Byssos. Das symbolisiert Reinheit. Normalerweise trugen nur die Priester diese Gewänder. Zu diesem einmaligen festlichen Anlass auch die Leviten, die Tempeldiener. Hören wir das? Zuvor hieß es schon, die Priester hatten sich gereinigt, geheiligt. Die Leviten, die Sänger, Musiker in reiner Priesterkleidung, Reinheit. Und sie singen vereint mit einem Ziel. Es war wie einer, der trompetete und sang. Zu hören war wie eine Stimme, den Herrn zu loben und zu danken. Wir kennen so etwas Ähnliches vielleicht von Spitzenchören. Da hört man nicht mehr einzelne Stimmen heraus, sondern alles stimmt buchstäblich miteinander überein. Der Chor gibt ein geschlossenes Klangbild ab. Alles verschmilzt zu einem einzigen Wohlklang. Wenn das dann für das Orchester auch noch zutrifft und Chor und Orchester so eins sind, dann ist das eine fast himmlische Musik. Einheit. Für so etwas muss man sehr gut aufeinander hören und auf den Dirigenten schauen. Da muss intensiv geübt werden, bis man so miteinander eingespielt und eingesungen ist. Das werden die ja auch geübt haben, aber das war nicht ihr Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Einheit war die gemeinsame Ausrichtung auf den einen Gott und dieses eine Anliegen, diesen Gott zu loben und ihm zu danken. Das erste Wort bedeutet loben oder preisen, halal, da kommt unser Wort Halleluja her, das kennen wir. Das zweite Wort, was hier steht, ist Yada, das kommt von Hand und bedeutet eigentlich mit der Hand herausschießen, sie ausstrecken und so Gott loben und preisen und ihn bekennen, ihn anerkennen. Der Inhalt ihres Lobpreises, ihres begeisterten Dankens und Bekennens ist ganz simpel. Gott ist gut und seine überraschend freundliche und großzügige Zuwendung, seine Gnade, ist von Dauer. Das singen sie immer wieder. Mehr nicht. Aber wo Menschen das erfassen oder davon erfasst werden, wo Gott so in den Fokus gerät, da relativiert sich vieles andere. Wenn der gute, überraschend freundliche Gott für uns der größte und wichtigste ist, dann verlieren die Unterschiede und sogar Bösigkeiten zwischen uns kleinen Menschen an Bedeutung. Reinheit, Einheit, Gotteslob. Was hat das bewirkt? Nicht nur einen Kunstgenuss, sondern eine einzigartige Manifestation der Gegenwart Gottes. Als sich die Stimme der Instrumente und Sänger in dieser Einheit erhob, als sie mit dem Lobpreis begannen, da wurde das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht stehen oder stehen bleiben, aufrecht stehen bleiben, aufrecht bleiben, standhalten, um ihren Dienst zu tun, weil die Herrlichkeit des Herrn, dieser schwergewichtige Lichtglanz des Herrn, das Haus Gottes erfüllte. Daran ist mehreres sehr interessant. Zunächst, erst beim Erheben der Stimme, das heißt beim feierlichen Auszug der Priester aus dem Heiligtum, kam Gott. Gott zieht ein ins Gotteshaus, wenn die Menschen ziehen hinaus. Darüber könnte man durchaus mal tiefsinnig werden. Aber das Wichtigere, Gottes Gegenwart lässt sich nieder, wo Menschen in Reinheit und Einheit ihn loben. Zu den Menschen, die sich reinigen und dazu auch noch sich einigen, um in Einheit ihn zu loben, kommt Gott runter von ganz oben. Und diese manifeste Gegenwart Gottes, so nenne ich das mal, ist in der Bibel wahrnehmbar. Sie ist zu sehen an einer Art Wolke oder Rauch oder Nebel und zu spüren an einer Art Schwere oder Gewicht. Man konnte das Gebäude nicht mehr betreten, man wäre umgefallen. Es hätte einen zu Boden gedrückt. Mose hatte das schon in der Stiftshütte so erlebt. Und jetzt zeigt sich Gott genauso im Tempel und nimmt ihn sozusagen in Besitz. Ich persönlich kenne nur ganz, ganz wenige Berichte von Christen, die ähnliche Erfahrungen mit Gottes Herrlichkeit gemacht haben. Gottes Gegenwart, das ist das Kostbarste, was man auf dieser Erde überhaupt erleben kann, was es auf dieser Erde geben kann. Es gibt sie auch in abgeschwächteren Formen, die immer noch wahrnehmbar sind. Ein bisschen hängt das davon ab, wie sensibel man dafür ist. Vor allem hängt es natürlich davon ab, ob Gott überhaupt in dieser Weise da ist. Manche haben ein Lichtempfinden. Manche spüren körperlich etwas. Wieder andere nehmen es vor allem in ihrem Geist wahr. Ich selber hatte in jüngeren Jahren immer ein Riesenproblem, mich auf den Himmel freuen zu sollen. Und ich sagte immer noch Lobpreis und Anbetung und sowas, langweiliger geht's doch überhaupt nicht. Das war so meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob die jemand nachvollziehen kann. Und dann habe ich im Gottesdienst einer Gemeinde erlebt, wie die ganze Gemeinde aufstand und miteinander in Sprachen sang. Muss ich ein bisschen erklären? Es hat etwas mit der Pfingsterfahrung oder der Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu tun. Da schenkt Gottes Geist häufig auch eine eigene Gebetssprache. Die versteht man ohne Auslegung nicht, aber man kann damit beten. Und dann weiß man, jetzt betet mein Inneres das Richtige. Nicht initiiert und gefiltert von meinem Verstand, sondern inspiriert vom Heiligen Geist. Ein Beten, das unmittelbarer von Gott kommt und zu Gott geht als anderes. Man kann in dieser Gebetssprache auch singen, sogar gemeinsam, ohne dass das einer anleitet. Jeder singt seins, seinen Text, seine Melodie, seinen Rhythmus in seinem Tempo. Und trotzdem ist das eben kein Chaos, sondern passt wunderbar zusammen und harmoniert miteinander. Da ist eine große Einheit, das ergibt insgesamt einen einzigartigen Wohlklang, ähnlich wie Glockenläuten, könnte man es vergleichen vielleicht. Und in diesem Sprachengesang ist dann oft eine besondere Gegenwart Gottes oder sie kommt danach, wenn man mal still ist und einfach nur wartet. Das kann man jetzt überhaupt nicht mit der Erfahrung bei der Einweihung des Tempels vergleichen. Aber es war eine Erfahrung mit der Gegenwart Gottes und seit diesem Erlebnis freue ich mich auf den Himmel. Weil ich erlebt habe, es gibt nichts Kostbareres als Gottes Nähe. Und es gibt keine größere und reinere Freude als die Anbetung des gegenwärtigen Gottes. Reinheit, Einheit, Gotteslob, Gegenwart Gottes. Das gibt es auch sehr schlicht im ganz Kleinen. Wir kennen das Versprechen von Jesus, diese Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn man das wörtlicher übersetzt, sagt Jesus, wo zwei oder drei zusammengeführt sind in meinen Namen hinein, dort bin ich in ihrer Mitte. Ich könnte das so umschreiben, wo zwei oder drei Menschen nicht nur etwas veranstalten, sondern sich einfach zusammengeführt, zusammengestellt wissen durch Gottes Geist und wo nichts zwischen ihnen und auch nichts zwischen ihnen und Gott steht, wo sie eins sind in Jesus, gemeinsam auf ihn ausgerichtet, das wollen, was er will, ihn suchen, ihn meinen, ihn loben und preisen, in seinem Namen Gott anbeten, dort ist er da. Dort zeigt er sich. Dort kann man ihn erleben. Da braucht es gar nicht viel Äußeres dazu. Entscheidend ist das Innere. Es gibt Erfahrungen mit der Gegenwart Gottes, die man nur im Verbund mit anderen machen kann. Die Einweihung des Tempels war sicher auch äußerlich beeindruckend und vielleicht umwerfend, aber entscheidend war dort das Innere. Die Beteiligten hatten sich gereinigt. Sie waren in großer Einheit und innerer Übereinstimmung zusammen. Das war zu hören. Sie lobten Gott. Gott wohnt im Lobgesang seines Volkes, sagen die Psalmen. Lobpreis und Anbetung zieht ihn sozusagen an. Und so kam Gottes Gegenwart in buchstäblich umwerfender Weise. Keiner konnte das Heiligtum betreten, weil es von Gott ganz ausgefüllt war. Und ohne dies, ohne Gottes Gegenwart wäre der prachtvolle Tempel, der zu den Weltwundern gehörte, nichts gewesen. Und umgekehrt macht Gottes Gegenwart die primitivste Hütte zu einem himmlischen Heiligtum. Einheit, Reinheit und Gotteslob sind entscheidende Voraussetzungen dafür. Und so ist Singen nicht nur etwas für den Körper und die Seele, für die auch ganz gewiss. Singen ist nicht nur körperlich und seelisch sehr, sehr gesund. Singen kann tatsächlich so etwas wie ein geistlicher Katalysator sein für das Kostbarste, was man auf dieser Erde überhaupt erleben kann, nämlich Gottes Gegenwart. Um nochmal auf den Anfang zu kommen, ist Singen gut? Ist Singen schlecht? Das Singen ist ein Menschenrecht. Mit reinem Herzen vor Gott stehen, in Einheit dankbar auf ihn sehen, ihn so mit einer Stimme loben, bringt seine Gegenwart von oben hinunter bis in unser Haus. Sieht unser Gottesdienst so aus? Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade Sie ein zum Gebet. Ach Herr, wie oft vergeht uns das Singen. Wie sollen wir dir unsere Loblieder bringen, mit Maske und Maulkorb, wie soll das nur klingen? Da kriegt man beim Singen noch Atemnot. Wir werden von Panik und Ohnmacht bedroht. Wir hören von Virus, von Krankheit und Tod. Doch du, Herr, ja du, Herr, ermutigst zum Singen. Du willst, dass wir dir unsere Loblieder bringen. Du willst, dass sie zu deiner Ehre erklingen. Vielleicht können wir das nur zaghaft und leise. Und jeder hat seine ganz eigene Weise. Mit kleiner Kraft singt er dir so zum Preise. Doch wollen wir nun unser Inneres reinigen. Uns gern auch mit anderen Christen vereinigen. Wir müssen einander nichts Großes bescheinigen. Es reicht, dass du groß bist. Dich wollen wir loben. Wenn unten die Herrschenden noch so sehr toben, du lenkst und regierst und du handelst von oben. So sei dir die Ehre und dir gebührt Dank. Wir bitten für alle, gesund oder krank, bewahr unsere Seele vor Unmut und Zank. Richte uns aus auf das, was du willst, dass du alle Angst und Unruhe stillst und uns mit Frieden und deinem Geist füllst. Amen.